So, wir lesen zusammen aus Philipper 2, die Verse 1 bis 11. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Jesus Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll sich auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch, wie von Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber, Gott gegenüber, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Den Brief an die Philipper hat Paulus aus dem Gefängnis in Ephesus geschrieben. Er war auch gleichzeitig der Gründer der christlichen Gemeinde in Philippi. Deshalb war er dieser Gemeinde auch besonders verbunden. Viele Geschwister aus der Gemeinde haben jahrelang Kontakt zu Paulus aufrechterhalten. Die Apostelgeschichte berichtet auch die Gründung der Gemeinde in Philippi. Paulus war damals in Troas, einer Hafenstadt an der kleinen asiatischen Küste, in der Nähe von dem noch älteren Ort, wo der Kampf um Troja stattfand. Und Gott forderte ihn durch einen Traum auf, nach Mazedonien weiterzureisen. Er bestieg damals ein Schiff und fuhr nach Nordgriechenland, dem damaligen Mazedonien, weiter nach Philippi, in eine kleine Stadt, in der römische Kriegsveteranen und einige Juden angesiedelt waren. Am Sabbattag ging er vor der Stadt an den Fluss, wo die Juden zu beten pflegten. In Philippi gab es keine Synagoge. Und Paulus setzte sich damals an den Fluss und redete mit den Frauen, die dort ihre Kleider wuschen, über den Glauben an Jesus Christus. Und es steht da, eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf achtete, was von Paulus geredet wurde. Anschließend ließ sie sich und die ganze Hausgemeinschaft taufen und lud dann auch Paulus und die Begleiter ein, in ihrem Haus zu wohnen. Und dieses Haus wurde damals die Keimzelle für der christlichen Gemeinde am Ort. Philippi ist die erste Stadt auf europäischem Festland, in der eine christliche Gemeinde ins Leben gerufen worden. Und die Christen aus Philippi hielten auch später den Kontakt, nachdem Paulus längst weitergezogen war. Und sie unterstützten ihn, nachdem er längst aufgebrochen war, in anderen Städten unterwegs wäre. Und diese Gemeinde schreibt sie den Brief. Wir fangen direkt mal mit dem zweiten Kapitel an, weil ich da so an unsere Gemeinde gedacht habe. Und er fängt mit dem Satz an, nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Philipper 2, Vers 1 ermutigt uns, einander in der Nachfolge zu Christi zu unterstützen. Wenn wir selber Ermutigung und die Liebe Christi erleben und weitergeben an Brüder und Schwestern, können wir uns gegenseitig im Glauben stärken und trösten Wir können uns Mut zusprechen. So schaffen wir eine Gemeinschaft voller Mitgefühl, Einheit, die von gegenseitiger Hilfe geprägt ist. Unser gemeinsames Ziel sollte sein, Christus ähnlicher zu werden, seine Demut und Liebe nachzuahmen und uns gegenseitig zu unterstützen, damit wir in unserem Glauben wachsen und die Liebe Gottes in der Welt sichtbar machen. Aber ist es uns wirklich wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen? Kennen wir uns eigentlich gut genug, um zu wissen, wer Ermutigung braucht? Wissen wir, wer gerade ernsthafte Sorgen hat? Wer mutlos ist? Wer überfordert ist? Sei es beruflich oder einfach vom Leben überfordert? Wissen wir, wer Ängste hat? Verlustängste, Lebensangst, Jobverlust, Gesundheit? Es ist auch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten durch den Heiligen Geist. Sind wir im Heiligen Geist verbunden? Wenn wir durch den Geist verbunden sind, erleben wir Trost, Ermutigung und Mitgefühl füreinander. Das ist nicht eine theologische Idee, sondern eine praktische Realität, die unser tägliches Leben prägen sollte. In den Momenten der Herausforderung oder des Streits können wir uns an diese göttliche Verbindung erinnern. Frieden und Verständnis fördern. Sind wir im Heiligen Geist verbunden? Die Frage lädt uns ein, unsere Beziehungen zu prüfen, uns auf die heilende Kraft des Geistes zu verlassen. Und dann nochmal die Frage, sind wir wirklich daran interessiert, was unsere Mitgeschwister bewegt? Sind wir daran interessiert, mit ihnen ins Gespräch zu kommen? Nicht nur mit denen wir sowieso an jedem Sonntag reden. Sind wir daran interessiert, zuzuhören, echtes Interesse zu haben? Vielleicht gerade mit denen, die uns nicht so liegen, die sowieso immer alles schwarz sehen oder die alles besser werden, wissen. Sind wir selbst auch bereit, über unsere Situation zu sprechen, wenn es uns nicht gut geht? Wenn wir Sorgen haben? Wenn wir selbst in ausweglosen Situationen sind? Wenn wir nicht glänzen können? Oder wenn gerade einfach alles zu viel ist? Und. Es ist euch wichtig, Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Paulus fragt, ob es unter uns Erbarmen und Mitgefühl gibt. Das sind nicht nur Zeichen der christlichen Gemeinden, sondern es ist auch der Ausdruck unseres Glaubens. Barmherzigkeit zeigt sich, wenn wir die Not anderer sehen und aktiv helfen. Mitgefühl bedeutet, die Gefühle und Bedürfnisse unserer Mitmenschen zu verstehen und zu teilen. In einer Welt, die oft vom Egoismus geprägt ist, ruft uns dieser Vers auf, Liebe und Verständnis zu zeigen. Wenn wir diese Eigenschaften leben, stärken wir nicht nur unsere Gemeinschaft, sondern wir spiegeln auch die Liebe Jesu wider, die in uns wirkt. Es ist euch wichtig, Gemeinschaft miteinander zu haben. Klar ist uns Gemeinschaft wichtig. Jeden Sonntag im Gottesdienst. Und hinterher auch noch bei einer Tasse Kaffee. Und dann? Reicht uns das? Müssen wir noch mehr Gemeinschaft haben? Ist doch eigentlich recht angenehm in unserer Komfortzone. Ich möchte in dem Zusammenhang mal auf Gebet konkret hinweisen. Wir alle wollen, dass die Gemeinde in Forthausen wieder wächst. Wir alle wollen, dass neue Geschwister dazukommen. Wir wollen auch alle, dass wir als Gemeinde gesehen werden. Und dass gesehen wird, dass wir wirklich eine Einheit sind. Und hier gibt es so viel Raum, gemeinsam für die Belange der Gemeinde zu beten, persönliche Anliegen mitzuteilen und gleich gemeinsam vor Gott zu bringen. Gebetserhörungen und persönliche Erfahrungen vor Gott zu bringen. Und die Kraft des gemeinsamen Gebets zu spüren und zu erfahren. Leider ist es schon was ganz Besonderes, wenn morgens mehr als zwei zum Gebet da sind. Und heute gibt es noch eine weitere Gelegenheit, nochmal Gemeinschaft zu haben und gemütlich beisammen zu sein. Es gibt heute Waffeln. Das ist auch eine Zeit zum persönlichen Austausch. Auch eine Gelegenheit, mehr von anderen zu erfahren. Und vielleicht auch eine Gelegenheit, mehr von sich selbst preiszugeben. Wir haben noch an keinem Sonntag hier alleine gesessen. Und für mich war jedes Mal bereichernd, mehr von anderen zu erfahren und andere besser kennenzulernen. Wo bitte können wir denn besser tiefes Mitgefühl und herzliches Erbarmen zum Ausdruck bringen, wenn nicht in der Gemeinschaft und im Gespräch miteinander? Nun denn, macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Wie ist das aber möglich? Das geht nur durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Erst wenn der Heilige Geist mit Menschenherzen, völlig mit dem Wesen Gottes, das ist mit seiner Liebe, durchflammt, wird ihr eigenes ungöttliches Wesen verzehrt. Dann erhalten wir Christi Sinn. Der Heilige Geist ist da. Er will in denen sein, die Jesus lieben, die dem Zuge des Vaters zum Sohn gefolgt sind. Markus Hauser schreibt dazu: O glauben wir doch dem klaren und bestimmten Wort der Verheißung und bitten wir mit vollem Vertrauen beharrlich um die Erfüllung mit Heiligem Geist. Und Rabbi Moshe Löb erzählte: Wie man die Menschen lieben soll, habe ich von einem Bauern gelernt. Er saß mit anderen Bauern in einer Schenke und trank. Lange schwieg er, wie die anderen alle. Als aber sein Herz vom Wein bewegt war, sprach er seinen Nachbarn an. Sag du, liebst du mich oder liebst du mich nicht? Jener antwortete: Ich liebe dich sehr. Er sprach wieder: Du sagst, ich liebe dich. Und du weißt doch nicht, was mir fehlt. Liebtest du mich in Wahrheit, du würdest es wissen. Der andere vermochte kein Wort zu erwidern und auch die anderen Bauern, die er gefragt hatte, schwieg wieder wie vorher. Aber ich verstand, das ist Liebe zu den Menschen, ihr Bedürfnis zum Spüren, ihr Leid zu tragen. Der Apostel Paulus spricht seiner Gemeinde ein sehr großes Lob aus. Und ich glaube, in keinem anderen Brief ist so viel Lob an die Gemeinde gegangen wie im Philipperbrief. Ich lese die Verse aus dem ersten Kapitel mal vor. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne, er ist mein Zeuge. Ich weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht, eine Liebe, die Jesus Christus selbst in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allen ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt, was gut und richtig ist, zum Ruhm, zur Ehre Gottes. Haltet entschlossen zusammen. Sind wir entschlossen, zusammenzuhalten? An jenem Sonntag, wo es um die Frage ging, ob wir weitermachen wollen oder aufgeben, saß der Arno mir gegenüber Und das Schweigen rein, hat er mit dem Stock auf den Boden geschlagen und gesagt, der Herr hat mich hier hingestellt und hier bleibe ich. Ich glaube, er hat uns allen damit ein bisschen Mut gemacht. Aber dieser Satz war voller Entschlossenheit. Halten wir zusammen wie ein Mann? Haben wir wirklich ein gemeinsames Ziel? Und arbeiten wir gemeinsam daran? Sind wir entschlossen, dieses Ziel zu erreichen? Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt. Ist ja nicht schwierig, wenn das alle so sehen wie ich. Was aber, wenn wir nicht eines Sinnes sind? Wenn unterschiedliche Sichtweisen zu verschiedenen Lagern führen? Wenn jeder von seinem Standpunkt überzeugt ist und davon auch nicht abrücken möchte? Wie ist das dann mit der Demut? Und begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Allen mit der gleichen Liebe zu begegnen, das wissen wir auch aus eigener Erfahrung, ist keine einfache Herausforderung. Es ist nicht schwierig bei denen, mit denen wir sowieso auf einer Wellenlänge sind. Aber wie ist es bei denen, die uns schon nerven, wenn wir sie nur sehen? Wie ist es bei denen, die sowieso immer recht haben wollen? Sich ganz auf ein gemeinsames Ziel auszurichten, ist nicht weniger herausfordernd. Was ist denn eigentlich unser gemeinsames Ziel? Ich möchte nochmal daran erinnern, wir wollen eine Gemeinde sein, die Gott über alles liebt, in der jeder willkommen, angenommen und geliebt ist und alle Menschen die Liebe Gottes in Wort und Tat bezeugt. Das steht sogar auf unserer Webseite. Freunde, Verwandte und Bekannte, die ich mitgebracht oder eingeladen habe, haben sich immer genau so hier gefühlt. Wir sind also auf einem guten Weg. Ziel ist aber auch, dass wir uns in allem auf Gott ausrichten, dass er immer und in allen den ersten Platz hat. Gerade dann, wenn Verständnisfragen unterschiedlich interpretiert werden oder wenn Sichtweisen differieren. Dann bleibt nur der Weg zum Kreuz, dass wir uns dort treffen und gemeinsam im Gebet vor Gott treten und um Weisheit bitten. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Ich habe einen schönen Text gefunden von Stefan Oster, der schreibt, wenn wir ganz ehrlich sind, alle miteinander, jeder für sich, dann wissen wir, dass es in jedem von uns die Neigung gibt, zuerst einmal alledem einen wichtigen Platz in unserem Herzen zu geben, was mir selbst unmittelbare Vorteile bringt, was mir gerade gut tut, was mir schmeichelt, was mir Sicherheit gibt. Und außerdem bin ich selbst es, der alleine bestimmt, was ein Vorteil für mich ist und was gut für mich ist. Der Chef auf dem Thron meines Herzens bin ich in der normalen Verfassung dieses Herzens, ich selbst, mein dickes Ego. Und das Dilemma ist, wenn das so ist, aber vor allem, wenn es nur so ist, dann ist das Herz von innen her gesehen eigentlich tot. Dann ist es verschlossen, dann ist es ein Grab. Rechthaberei kann man auch mit Selbstsucht, Streitsucht oder Eigennutz übersetzen. Also wenn wir alle unsere eigenen Sichtweisen oder unser Verständnis um jeden Preis ans Ziel bringen wollen, ungeachtet anderer Argumente. Und Überheblichkeit wird mit Ruhmsucht oder eitler Ruhmsucht übersetzt, was schon für sich spricht, was dem zweiten Teil des Verses absolut widerspricht. Ich weiß, Demut ist schon lange nicht mehr zeitgemäß. Christen müssen nicht den unteren Weg gehen. Christen müssen sich nicht alles gefallen lassen. Und außerdem müssen Christen sich auch nicht ausbeuten lassen. Und Demut hat was mit unterwürfig zu tun, widerspricht dem Recht auf Persönlichkeit und Entfaltung, ist in der heutigen Zeit nicht mehr umzusetzen. Wirklich nicht? Zugegeben, in der heutigen Zeit wird die Entwicklung des eigenen Egos schon in den Vordergrund gestellt. Und der eigene Vorteil steht viel mehr im Fokus als jemals vorher. Die biblischen Werte sind nicht nur nicht mehr gefragt, sie sind sogar verpönt. Aber was bedeutet Demut? Demut bedeutet nicht, sich klein zu machen oder seinen eigenen Wert zu leugnen. Demut bedeutet eine realistische Selbsteinschätzung, bei der man seiner eigenen Geringheit im Vergleich mit der Größe Gottes bewusst wird. Und es gibt auch falsche Demut, wenn man sich selber nur schlecht macht. Nein, wir Menschen sind Gottes Ebenbild. Wenn wir uns selbst verachten, verachten wir Gott. Und demütige Menschen sind auch nicht Menschen, die sich selbst klein machen, die sich entwerten, sondern es sind Menschen, die den Mut zu ihrer eigenen Wahrheit haben und daher bescheiden auftreten. Sie wissen, dass alle Abgründe dieser Welt auch in ihnen sind. Dafür verurteilen sie niemanden. Demut besteht nicht darin, dass wir uns für minderwertig halten, sondern darin, dass wir vom Gefühl unserer eigenen Wichtigkeit frei sind. Stattdessen halten wir unser Herz ganz unten, ganz ruhig und zu den Füßen des Kreuzes. Papst Johannes der 23. hat geschrieben: Es macht mir nichts aus, anzuerkennen und zu wiederholen, dass ich nichts bin und nichts gelte als ein reines Nichts. Der Herr ließ mich aus dem armen Volk geboren werden und hat an alles Übrige gedacht. Ich habe ihn machen lassen. Und dann kommt noch ein wichtiger Vers. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Sich für andere interessieren. Gottes Wesen besteht darin, dass er gibt. Und für seine Gaben empfinden wir Dankbarkeit. Neben so vielen großen Kleinigkeiten ist seine größte Gabe sein Sohn Jesus Christus. Das Geben von Gaben an andere ist Ausdruck dieser Dankbarkeit zu Gott für seine Gaben. Daher lerne dankbar stets zu empfangen und fröhlich zu geben. Denn als Ebenbild Gottes sind wir berufen, ihm im Geben nachzufolgen. Es geht beim Geben nicht um unser Geld. Es geht genauso um unsere Zeit. Es geht um unsere Kraft. Im tiefsten Kern um das Geben von uns selbst. Die Großzügigkeit in diesen Gaben beschreibt ein nicht kalkuliertes Verhalten, das auf keine Gegenleistung spekuliert. Es bedeutet ein echtes Interesse an den anderen. Aber in dem Vers sind noch zwei ganz wichtige Worte untergebracht. Wir sollen auch auf das Wohl des anderen bedacht sein. Auch, nicht nur. Das heißt auch, dass wir uns nicht für andere aufopfern sollen, bis wir selbst am Boden liegen, sondern dass wir auch mit unseren Kräften haushalten. Im zweiten Teil des Verses durch den Umkehrschluss wird es auch nochmal bekräftigt. Nicht nur auf das eigene Wohl sehen, sondern auch auf das der anderen. Neid ist die Sünde des Unbehagens über das Glück des Nächsten. Wenn wir unser Leben voll danach ausrichten, selbst gut dazustehen, machen wir uns selbst zu Nummer eins. Gott dagegen möchte, dass wir in Liebe uns selbst wie auch den anderen im Blick haben. Wie die Wurzel allen Übels die Ichsucht ist, so ist auch die Wurzel allen Gutes die Liebe. Ohne sie ist der Reiche arm und ist der Arme reich. Stammt von Augustinus. Jeden Tag neu zu erkennen und zu glauben, mit Gott ist überall gut sein. Ohne ihn nirgends, denn Gott ist Liebe. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Jesus Christus ist unser Vorbild. Und Paulus beschließt diese seine Bitten an die Freunde in Philippi. Es sind, wenn wir genau hinhören, Ermahnungen. Mit einem Christusbekenntnis, das das ganze Evangelium von Jesus Christus in wenigen Worten zusammenfasst. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch in der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Der in göttlicher Gestalt war, hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich. Und er ward gehorsam bis zum Tod, Ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Obwohl, oder muss man sagen, weil Jesus innerlich groß war, konnte er klein sein. Er nahm Knechtgestalt an. Knechte sind Menschen, die andere bedienen, die anderen helfen, die andere unterstützen. Ein sehr eindrückliches Beispiel, wie sich Jesus selbst als Knecht verstand, ist die Geschichte, in der Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Jesus, der Meister, der gelehrte Rabbi, so wird es im Johannesevangelium erzählt, stand vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm seinen Schurz und umgürtete sich. Dann goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Das war damals die Arbeit von Knechten und untergeordneten Menschen. Petrus wehrt sich, aber Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Als Jesus allen Jüngern die Füße gewaschen hatte, legte er den Schurz ab und sagte, wisst ihr, was ich euch getan habt? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Jesus war, wenn ich das alte Wort benutzen darf, demütig. Er gehorchte dem Liebesgebot Gottes bis in den Tod hinein. Darum auch, so heißt es im Christuslied, hat ihn Gott erhöht. Wenn wir wieder mal stöhnen, weil uns andere Menschen nerven, dann denken wir vielleicht daran, Gott ehrt uns mit dieser Aufgabe, für andere da zu sein und verleiht uns damit eine gewisse Größe und Würde. Amen.